Warum? Ich mag Spider-Man einfach nicht.
Bitte?
Mann. Oh mein Gott.
Jan, du hast den aktuellsten Spider-Man nicht gesehen? Wie kannst du nicht?
Aber wir machen es ganz... Ja, also erstens, wo soll ich ihn denn bitte gucken?
Im Kino.
Ja, ich gehe nicht raus.
Das ist eine Lüge.
Ich habe keinen Bock.
Wie oft du arbeiten gehst.
Ja, ja. Ich habe Weihnachten. Sorry, ich habe Weihnachtsferien. Ich habe Weihnachtsurlaub.
Ja, dann hast du auch erst Rechtzeit ins Kino zu gehen.
Ja, ich will einfach nicht mehr unter Menschen aktuell. Und nein, aber ganz ehrlich, redet ihr über Spider-Man, ich hole mir noch ein Bier.
Okay, zu Hause sein, Alkohol trinken. Klingt ein bisschen nach Alkoholismus. Aber.
Aber gönn dir.
Ja, gönn dir. Der ist weg. Der ist weg.
3, 2, 1.
So, in dem Sinne heiße ich unsere Zuhörenden wunderbar zu unserem Podcast willkommen. Wir starten direkt mit einer Empörung. Aber sonst geht's uns allen gut, oder? Wie geht's euch?
Gefühlstechnisch immer noch hin und her gerissen aufgrund des Filmes, den ich gestern Abend gesehen habe im Kino. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Ich hoffe, euch auch.
Ja. Ja, also...
Jetzt geht's mir gut.
Jan, jetzt auf jeden Fall auch.
Ich hoffe, man hat's gehört.
Ich find's total witzig, dass du das so sagst, Angelo, weil ich das sehr gut nachempfinden kann, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich letzte Woche Dienstag die Pressevorführung von Spider-Man No Way Home gesehen habe.
Ja.
Also so viel sei schon mal vorweg gesagt, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Mehrmals. Und ich dachte ja generell schon, ich bin einfach mittlerweile, ich werde alt, ich bin einfach eher am Wasser gebaut. Aber meine Güte, was für ein toller Film und wie viele Fehler der hat.
Who cares auf Fehler, das, Alter?
Ja, aber das ist so ein Paradebeispiel von, ein Film muss nicht perfekt sein, um gut zu sein.
Richtig.
Und der war großartig.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Ich kann mich da auch nur anschließen. Das Ding ist, alles, was wir weiter hinaus erzählen, also man darf eigentlich nicht spoilern, wenn man halt den Film vorher nicht gesehen hat.
Ja, die Überlegung ist, ob wir vielleicht eine Spoiler-Folge machen, die man explizit dann nur zum Ende des Jahres
anhört
oder so. Oder weil da können wir locker eine Dreiviertelstunde voll machen mit.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit, also auf jeden Fall. Ich denke mal, ich spreche für uns drei. Wir können den Film absolut empfehlen. Ihr solltet ihn sofort anschauen, aber vorher unseren Podcast zu Ende hören. Aber dann sofort anschauen gehen.
Also was man zusammenfassen kann, glaube ich. Achso, entschuldige, wir unterbrechen dich die ganze Zeit.
Alles gut.
So
alles
still gut. Heute. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man generell Spaß mit dem Film von Spider-Man hat oder hatte, dann wird man auch damit Spaß haben. Und wenn man sich generell mit Marvels Spider-Man so gut tut, dann wird auch da sehr viel Spaß dabei sein. Ich habe Mitte der 90er die Comics gelesen, habe alle Filme gesehen, die mit Spider-Man zu tun hatten, habe teilweise sogar die Comics, die Zeichentrickserien geguckt, das Spiel gespielt für die PlayStation. Fand ich alles ziemlich gut. Aber dieses Universum, das sie da mit Spider-Man, also was Marvel mit Spider-Man aufgebaut hat, und da steckt ja Sony auch drin, ne? Dieses ganze Universum, das ist fantastisch. Und wer die Comics mag, der wird am Ende des Filmes sagen, das ist Spider-Man.
Ja, definitiv. Ja. Das kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Ich würde sagen, der Film bringt einen auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, im Positiven wie auch im Negativen. Also wir werden jetzt auf keine Szene eingehen, weil ne, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Wir halten das alles hier spoilerfrei an der Stelle. Aber mir persönlich wäre schon echt wichtig zu sagen, dass der Film mich so sehr überrascht hat im positiven Sinne, dass ich mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kino gegangen bin, weil es ist absoluter Fanservice. Das wird hier und da auch kritisiert, muss man ganz klar so sagen, weil das ganze Konstrukt gefühlt aufgebaut wurde, um die Fans glücklich zu machen, was natürlich ja obviously geil ist, aber einige denken sich vielleicht, ach, hätte man sich auch an einigen Stellen ein paar Sachen sparen können. Für mich war alles cool, bis auf das Ende. Ich habe Tränen geheult. Im Laufe des Films baut sich so diese emotionale Kurve auf. Also es ist so alles immer cool, lustig und die haben auch wirklich ganz coole Elemente in dem Film mit drinne, wo man merkt, man kann lachen, das Publikum lacht und sie weinen auch. Also du hörst deine Mitmenschen in diesem Saal, wie sie alle schluchzen. Und das war ein schöner Moment irgendwie. Und weil er bewegt halt die Menschen und dafür geht man halt ins Kino, um das mit anderen Menschen zu erleben. Und ich hatte auch ganz viele, die einzeln, also alleine ins Kino gegangen sind. Rechts neben uns war dann auch so zwei Plätze weiter eine Frau, die kam so last minute und die hat dann auch super viel gelacht und super viel geschluchzt und dann auch teilweise so lustige Sprüche zu uns rübergehauen und so. Ich glaube, die hat das voll genossen, auch einfach jetzt unter Leute zu sein und sich den Film anzuschauen.
Also ich muss sagen, bei Spider-Man war es seit langem wieder ein Film, wo das ganze Saal mitgefiebert hat. Das war richtig crazy. Also zumindest als ich im Kino war, hat das ganze Saal mitgelacht, mitgefiebert, waren traurig und die Reaktionen wurden auch einfach verbalisiert, aber halt zur ähnlichen oder gleichen Zeit. Das war richtig crazy. Und halt Applausmomente, wo ich mir denke, die Darsteller sind nicht mal da.
Ja, auf einmal Kino. Das ist auf einmal plötzlich wieder richtiges Kino. Ich habe jetzt natürlich angefangen, nachdem so die ersten 1-2 Tage rum waren und das Ding im Kino lief, mir so ein paar Szenen auf YouTube anzuschauen, in dem Leute einfach mal Anfang, Mitte und oder Ende des Films die Kamera rausgezückt haben und einfach mal mitgefilmt haben. Und es gibt eine bestimmte Szene, auf die ich später nochmal eingehen kann, wenn der Podcast zu Ende ist. Da habe ich hier gesessen, das gesehen und habe sofort wieder gespürt, wie all die Emotionen hochkamen, weil es gibt Schauspieler, wenn die weinen, dann weint die ganze Welt mit. Und holy moly, selbst wenn du weißt, was passiert, selbst wenn du das kommen siehst, alles, wenn es das kitschigste und simpelste der Welt ist, wenn du siehst, ja, jetzt passiert wahrscheinlich das, dann kommt das, dann wird der dort mit denen und keine Ahnung, dann kommt die Alien-Mutter und frisst ihre eigenen Kinder, ne? Typischer Spoiler. Ja, und auch wenn du alles kommen siehst, schauspielerisch haben da einige diverse Personen an die
Wand. Ich würde am liebsten mit euch drüber reden, aber Leute, ich bitte jetzt einfach darum, zum nächsten Thema zu gehen, weil ich habe so das Bedürfnis, drüber zu reden.
Ja, machen wir dann nach der Episode. Was gibt's sonst Neues? Also ich hänge so ein bisschen an 2-3 Spielen fest auf dem Smartphone. Also A Rocket League Sideswipe ist unfassbar kurzweilig und geil. Das macht richtig Bock. Und Melee Mania gibt's jetzt seit kurzem bei Apple Arcade.
Aha.
Das ist also vielleicht was für dich und deine Tochter Angelo, weil du da mit Disney-Prinzessinnen und Disney-Figuren so ein Mini-MOBA spielst.
Das ist süß. Ich lad's mir gerade runter.
Ey, macht richtig Bock. Also kann ich empfehlen.
Ja. Ansonsten so spieltechnisch, um vielleicht da so ein bisschen anzuknüpfen, ist, würde ich sagen, Ende des Jahres eigentlich prädestiniert dafür, um alle Spiele zu zocken, die man übers Jahr irgendwie nicht spielen konnte. So, das trifft zumindest für mich oder auf mich jetzt zu, weil es haben sich so viele Spiele irgendwie angehäuft, wo ich nie Zeit hatte, irgendwie das Ende zu sehen oder auch teilweise dann in den eigenen Livestreams von mir nur angefangen habe zu zocken. Und die Geschichten halt nie zu Ende gespielt habe. Und ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht mit Games, die ich genossen habe, aber auch Spiele, die ich jetzt ganz gerne zocken wollen würde. Und eins der, ich glaube, schönsten Spiele tatsächlich, die ich dieses Jahr neben It Takes Two gespielt habe, ist Kena, Bridge of Spirits. Da hattest du, glaube ich, Jens, meine Einfolge darüber berichtet. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel von Amber Lab und von Sony Interactive Entertainment. Also das wurde quasi von Sony vermarktet. Das ist am 21. September rausgekommen. Da will ich das Ende unbedingt noch spielen. Aber It Takes Two habe ich gerade angesprochen. Oh. Wenn ihr wirklich für die Weihnachtszeit mit euren Liebsten, mit Freunden, Familie, wem auch immer, Zeit verbringen möchtet und da Zocken vielleicht auch Thema sein kann, kann ich It Takes Two unbedingt jedem ans Herz legen, oder?
Ja, absolut. Aber also ich habe das mit Tina angespielt und sie ist jetzt nicht so die Gamerin, gar nicht.
Ja.
Hat aber trotzdem Bock, nur relativ wenig Erfahrung mit Konsolen und Controllern. Und von daher muss man da habe ich erstmal gemerkt, wie diverse Bewegungen oder Situationen so sehr ins Blut übergegangen sind, weil sie Standards sind. Und wenn es nur ein Weg ist, wo Plattformen von links nach rechts in einem bestimmten Rhythmus hin und her schweben und du musst mal von einem Ding auf das nächste springen. Man muss natürlich aufpassen, dass du dann losspringst, wenn das andere Ding ungefähr in der Nähe ist, ne? Und du das einfach so ein bisschen mit einrechnest. Und das ist Standardgedöns. Das kennen wir alle von der Pike auf, als wir so klein mit Hut waren. Sie aber nicht. Und sie hat teilweise, also sie ist wirklich die entspannteste und ruhigste Person. Das könnt ihr beide ja auch bezeugen.
Ja.
Die hat mir fast den Controller in den Fernseher geschmissen. Ich habe Tränen gelacht.
Ach, geil.
Das war das allererste Mal, dass ich wirklich so Aggression in ihr hab hinauflodern sehen. Und sie wollte auch nicht, dass ich das übernehme, weil sie wollte es ja selber schaffen.
Mhm.
Also wirklich, ich habe echt sehr viel Spaß damit gehabt. Und ich bin auch der Meinung, dass das echt knackig ist.
An einigen Stellen. Es wird auch immer schwerer, ne? Kann man, glaube ich, sagen. Also ich finde den Schwierigkeitsgrad am Anfang noch so moderat, aber das wird schon von Mal zu Mal echt schwieriger, muss ich sagen. Also von Level zu Level, es gibt ja, ich finde es so thematisch ganz schön gemacht, dass du ja so von Umgebung zu Umgebung, das ist ja quasi alles in kleine Spielzeuge und man kann sich ja so Kinderzimmer und außerhalb eines Hauses ganz gut vorstellen und im Endeffekt kann man sich auch genau das Spiel so vorstellen. Und das ist echt schön. Also da muss ich einfach mal sagen, das kann man genießen und ja, es ist an einigen Stellen echt knackig, aber ich fühle komplett das, was du gerade sagst. Also ich bin auch der Meinung, das kriegt man schon irgendwie hin, vor allem wenn man zu zweit, und das ist ja auch so schön, mit seiner Liebsten auf der Couch sitzt, kann man sich ja kurz nochmal unterstützen, ne? Kurz den Controller in die Hand nehmen, vielleicht die Seiten tauschen und dann, das funktioniert meistens auch ganz gut,
finde ich. Ich glaube, dieses Level mit dem Nagel, was war das? Nagel, der hat irgendwelche Nägel die ganze Zeit hin und her geworfen.
Ja.
Mhm. Wenn du dann, also der war, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, so ein, wie sagt man, so ein Eimer, so ein Nageleimer, und hat die ganze Zeit Nägel durch das Level geworfen. Und teilweise musstest du das echt gerade gucken, wo ist der Schatten, wo der Nagel jetzt auf mich draufknallt.
Ja.
Oh, das war doll.
Ja, das war auch der Endboss, glaube ich, ne? Das war auch ein kleines Highlight, auf jeden Fall. Also stimme ich dir absolut zu. Gar keine Frage. Für mich ein kleiner, das ist kein Geheimtipp mehr. Resident Evil, glaube ich, Resident Evil Village kam ja auch dieses Jahr raus. Wenn man sich ein bisschen gruseln möchte, bei den Game Awards hat auch die Schauspielerin, ich habe den Namen von ihr vergessen, aber die spielt auch einen der Oberbösewichte. Die hat auch einen Award bekommen bei der Games Award Show. Und das Spiel hat einiges im Petto. Ich mag die Teile sowieso, aber ich bin auch großer Resident Evil Fan. Das Spiel hat auf ein neues wieder überzeugen können. Was nicht überzeugen konnte, und da könnt ihr gleich gerne mal erzählen, was so für euch die Highlights vielleicht gaming-wise sind. Ich finde, ich würde ganz gerne Battlefield und New World auf einen Haufen werfen und würde ganz kurz darüber berichten oder erzählen aus meiner Perspektive, dass wir an diesen Spielen sehen können, wie viel eigentlich schief gehen kann. Battlefield, ne, katastrophaler Zustand immer noch. Ich spiele es ab und zu mit Freunden, weil ich mit Freunden spielen möchte, aber da wäre mir das Medium egal. Also ich spiele dieses Spiel, auch wenn es mich nervt.
Du kannst ja auch mit mir einfach mal Apex spielen, du Sack.
Oder wir können auch gerne Apex spielen. Oder Super People, was dein Rechner zum Schmelzen bringt.
Ey, dieses Scheißding. Ich krieg mal Callback dazu. Ich habe das runtergeladen, hab's gestartet. Mein Rechner ist gefrozen, der ist einfach stehen geblieben und dann ist er ausgegangen. Habe ich es nochmal probiert, ist das Spiel einfach nach zwei, drei Minuten einfach nicht angegangen. Und ich meinte doch zu Angelo, ey, ich glaube, das wird heute nichts mit zusammenspielen. Das startet hier immer noch nicht. Und Angelo meinte nur so, ja, das dauert ein paar Minuten, bis das Spiel startet. Und dann meinte ich, gut, nee, das mache ich nicht. Ich warte keine Minuten, bis ein Spiel gestartet ist.
Ja. Also. Ja, das ist schwierig. Also es scheint wohl auf einigen Rechnern ein bisschen Probleme zu bereiten oder schwierig. Aber das ist bei Battlefield auch so und das liegt an der Engine selbst. Das liegt am Spiel selbst und das ist leider, muss man so sagen, Warzone reiht sich da leider gerade ein mit dem großen Update, das wir vor zwei Wochen bekommen haben. Die ganzen AAA-Titel, diese Vorherrschaft, die sie in meinen Augen immer haben, die bröckelt so ein bisschen. Und selbst in Amazon Studios, die unfassbar viel Geld haben, ja, sie haben noch nicht viele Spiele entwickelt, die populär sind, aber unfassbar viel Geld. Und dann hast du Serverschwierigkeiten. Jetzt werden die Server zusammengeworfen, weil die Spielerzahl einfach um knapp 90% eingebrochen ist. Muss man da irgendetwas noch sagen und dem hinzufügen? Ich glaube, das kann man tatsächlich an der Stelle so stehen lassen. Ich bin positiv überrascht von ganz vielen Indie-Titeln in diesem Jahr. Ganz, 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 ganz viele coole Spiele kamen raus von kleinen Entwicklerstudios. Und die Großen haben meiner Meinung nach größtenteils dieses Jahr echt enttäuscht.
Angelo, apropos Game Awards Show, ne? Mhm. Hast du alles mitgeschaut?
Ja.
Ich sage nur Senua's Hellblade 2.
Oh ja, oh ja.
Der Trailer, wie realistisch das aussieht. Das ist alles live gecaptured in der Unreal Engine, ne?
Ja.
Also es ist halt Real-Time-Rendering. Also ich habe Making-ofs gesehen und das, also, was Spiele jetzt heutzutage können, auch mit den neuen Grafikkarten, da ist schon ballern, ey.
Da hatten Jens und ich drüber gesprochen, dass während wir uns das angeschaut haben, viele auch im Chat gar nicht glauben konnten, dass das Gameplay war. Also, das war ja Gameplay. Also, wir haben einen CGI-Movie gesehen, aber das war immer noch zwischenzeitlich Gameplay. Und du hast diesen Wechsel kaum erkennen können. Das heißt, all das, was uns die nächsten Jahre erwartet, wird glorious sein. Ich glaube, das wird grandios sein, was uns da erwartet, optischer Natur. Aber dann müssen halt auch die Spiele vom Gameplay überzeugen. Und das war in diesem Jahr eher Mangelware, würde ich sagen.
Was wir ja, ich glaube, schon mal hatten in der Podcast-Episode, war, dass erst durch die Konsolengeneration, durch die aktuelle Konsolengeneration, die bei mir auch jetzt hier steht, durch Raytracing und weil eine Grundmasse der Spiele plötzlich auf einer SSD verfügbar sein wird, wird die Grundqualität und die Ladegeschwindigkeit der Spiele und der Spielewelten so optimiert, dass sie davon profitieren, dass man schnell sehr viele Daten abrufen kann.
Ja.
Und das wird das Spielgefüge generell verändern. Und deswegen, It Takes Two, erkennt man auch nicht, wann das CGI ist und wann nicht.
Absolut,
wenn ich recht entsinne. Oder wann das Spielegrafik ist und wann nicht, weil die Spielegrafik so gut ist, dass man das ganze Storytelling in dieser Grafik darstellen kann. Und Senua's Sacrifice ist, also das sah ja schon beim ersten Teil unendlich gut aus. Mhm. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das Raytracing-Update anzuschauen, aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor, weil das hat, also selbst ein Pixelspiel könnte mir ja Angst machen und das ist scheiße realistisch.
Ja, ja.
Am besten mit Kopfhörern spielen.
Genau, oder auch
nicht. Ja, oder man lässt es halt auch einfach sein. was ihr auf gar keinen Fall sein lassen dürft, ist, wenn ihr die Chance habt, das Spiel nochmal zu genießen, weil ihr A, die Zeit habt und B, es vielleicht noch nicht gespielt habt, kann ich euch jetzt finally, und Fabian Döhler hat auf Twitter darauf reagiert, Grüße gehen raus, du Maus, Cyberpunk 2077, ich habe es euch gesagt, ein Jahr später habe ich dieses Spiel installiert und es läuft butterweich.
Jawoll!
Ja. Ich habe das angekündigt, ich war super pissed, es hat jeder gestreamt, weil irgendwie jeder es auch irgendwie okay fand. Ich fand die Performance und die Bugs so unterirdisch schlecht, dass ich das Spiel nicht genießen konnte. Dafür bin ich ein Mensch, der zu sehr darauf achtet, wie ein Spiel technisch ausgereift ist, dass es gut läuft, man muss sich wohlfühlen und das hat's für mich alles nicht gegeben. Also habe ich gesagt, ich lasse das Spiel ein Jahr liegen. Und jetzt ist das eine Jahr vorbei, wir haben etliche Patches hinter uns und Cyberpunk läuft in butterweichen 144 FPS, in WQHD auf hohen Settings und ich bin zufrieden.
Nein.
Ich habe auch keine Bugs. Ich habe jetzt schon eine Weile gespielt. Oh, das ist so schön. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr happy, ja.
Ach, schön, ja. Das freut mich.
Ja. Habt ihr auch das gesehen? In einem Interview hat ja Keanu Reeves in einer Interviewfrage gestellt bekommen, wie er so findet, dass über Mods in Cyberpunk die Leute Sex mit ihm sozusagen haben
no
können.
No way.
Ja, die haben seinen Charakter spielbar gemacht.
Ja.
Konnten dadurch Sex mit ihm haben.
Das Was hat er gesagt?
Er hat's awesome. Gefeiert. Alter, richtig awesome.
How great is that, hat er gleich gesagt.
Ja, yeah. Also er hat sehr abgefeiert. Also fand ich gut. Ich bin gespannt, ob ich dann halt Matrix 4 feiern werde, den Jens ja tatsächlich morgen schon schauen wird.
Ja.
Und aber diese Woche in die Kinos kommt. Also ich bin direkt am 23. am Start und werde es mir ansehen.
Ja, ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen.
Ich habe riesige Angst, dass es scheiße wird.
Ja, na, erstens, weil der dritte einen so enttäuscht hat. Und
ja.
Also ich gehe vor allem mit der Prämisse rein, Ich frage mich, wie das jetzt zustande kommt.
Mhm.
Wie ist das? Wir haben ja alle, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle schon Matrix 1 bis 3 gesehen haben.
Mhm. Ja.
Weil das ist zu lange her, da gibt es jetzt keine Spoilerwarnung mehr. Wir reden jetzt über Matrix. Das Ende war, dass er das Ding besiegt hat.
Ja.
Er hat die Matrix zerstört.
Ja.
Oder? Er hat an diesem Gebäude gestanden, an dem Fenster, das Ding kam hoch, er ist da draufgesprungen oder so, ne? War das nicht so?
So in der Richtung. Das Ding ist, also, bei einem Trailer wirkte es halt so, weil die das Thema Realismus thematisiert haben, ist das dann auch wirklich wirklich, ob das halt so in Richtung Inception geht, ob es eine Simulation gewesen war. Als hätte er gewonnen, aber er hat in Wirklichkeit nicht gewonnen.
Oh, no way. Das ist
die richtige Wirklichkeit.
Aber das wäre nicht geil. Das wäre nicht geil, glaube ich, oder?
Hä, aber das ist ja das, was theoretisch die ganze Zeit passiert.
Ja, aber vielleicht ist es eine Simulation in einer Simulation.
Ja, genau, das meine ich ja. Eine Simulation der Simulation der Simulation. Nee, das würde ich nicht feiern. Wenn die damit anfangen in dem Film,
das wäre ein bisschen doll.
Ja, ich glaube,
warum ist er plötzlich so alt?
Aber gab es nicht sogar in dem einen Trailer eine Szene, wo er einfach uralt ist?
Was?
Also ich glaube, er guckt irgendwo in den Spiegel, wo man ihn sieht, wie er gefühlt, weiß nicht, 75 Jahre alt ist, keine Ahnung.
So, ja, gut, aber das kann ja einfach nur eine Situation in der Matrix sein.
Also ein Minuspunkt auf jeden Fall ist, ich habe Lawrence Fishburne nicht gesehen. Und dieser andere, der vielleicht der jüngere Lawrence Fishburne sein sollte, weiß ich nicht.
Naja, also Lawrence ist ja in der Story laut den Spielen gestorben.
Ja.
Ja. Aber ich würde ihn trotzdem.
Das war Enter the Matrix, glaube ich, ne?
Ja, irgendwas, weiß ich nicht. Ich habe das nur mitbekommen, irgendwann, als das noch so ein Thema war, dass es die Spiele gab und man konnte so ein bisschen die Story noch nachvollziehen.
Mhm.
Was danach passiert ist, glaube ich. Aber keine Ahnung. So genau stecke ich da nicht drin. Ich will auch genau mit diesem Wissen da reingehen, dass ich die letzten drei Teile gesehen habe und dass ich so wahrscheinlich wie viele andere auch, dass ich das alles mal gesehen habe. Aber ich jetzt den neuen Matrix sehen will. Ich will mich gar nicht schlau machen. Ich will erst den Film sehen und mich dann darüber schlau machen. Weil ich dann mit einem ähnlichen Wissen wie viele andere da reingehe.
Das finde ich aber gut tatsächlich, auch von der Herangehensweise. Weil ich nämlich auch vor der Entscheidung stand, gucke ich mir jetzt die drei Teile nochmal an. So, ich hätte per se kein Problem damit, weil es solide Filme sind. Aber ich weiß nicht, sind die so gut gealtert? Oh. Da habe ich nämlich so ein bisschen das Problem mit, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, die sind nicht so super gealtert. Also, es gibt Filme, die viel schlimmer gealtert sind, absolut.
Ja.
Aber, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja. Inhaltlich ist ja so ein bisschen mau.
Ja.
Und du hast ja noch, war das Anfang der 2000er, glaube ich, ne?
Ja.
Da hattest du noch die 90er Jahre Actionfilme waren alle immer so extrem langsam.
Oh ja, das stimmt.
Bis Action kam.
Ja, das stimmt.
Oder viele waren sehr langsam, bis Action kam. Und die haben das noch so ein bisschen mitgenommen bei Matrix. Danach ging es dann langsam los. Aber so hast du dieses Philosophische, diese Unterhaltungen, diese Gespräche. Teilweise hast du keine Ahnung, was sie da gerade eigentlich erzählen. Und dann geht's schon wieder in die nächste Szene rein. Ja.
Das heißt, du schaust ihn morgen?
Ich schaue ihn morgen.
Am 21. Dezember. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass bei der nächsten Episode wir dann alle gemeinsam über Matrix reden werden. Wenn ich ihn bis dahin geguckt habe. Ich muss noch schauen, ob ich es hinkriege, Chung.
Okay.
Aber, also ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Ich werde auch unvoreingenommen in den Film reingehen. Ich habe aber keine großen Erwartungen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also, ich glaube, der Film kann von den Ereignissen aus den vorherigen Teilen leben und auch, dass er wieder, Keanu Reeves, wieder als Neo unterwegs ist. Ich glaube, das kann sehr cool sein und es kann auch den Film beflügeln gewissermaßen. Aber ich erwarte da jetzt keine unfassbar krass durchdachte Story, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich gehe genauso rein. Ich gehe mit der Einstellung rein, I see Keanu Reeves, I watch. mehr reicht es erstmal. Also ich gucke mir an, ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin zwiegespalten, aber ich werde mich auch, wie Jens, nicht vorher mich informieren, wie es vorher nochmal abgelaufen ist, um einfach mal clean in den Film reinzugehen. Ob der halt auch so als Solo funktionieren kann.
Was ich schwierig finde, ist, ich gehe genau andersherum rein. Weil hätten sie einen Effekt, der so immens ist wie die Bullet Time damals, hätten sie damit schon Werbung gemacht. Das haben sie nicht getan. Also müssen sie mit irgendwas anderem kommen. Und das kann ja nur Inhalt sein.
Ja, gebe ich dir recht.
Also klar, das CGI, auch das CGI sah jetzt nicht so atemberaubend aus, dass man sagen könnte, oh wow, das muss ich unbedingt gesehen haben. Also,
du wirst lachen, das hat mich total an damals, an die damaligen Filme erinnert. Also, also ohne es jetzt böse zu meinen, aber das hätte auch, der Film hätte auch von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, auch ein paar Jahre später kommen können. Also ich will einfach mal reinwerfen, wir haben Szenen wie die, die aus Doctor Strange stammen. Einfach von CGI, von vom Umfang her, weil ich musste sofort daran denken, als ich auch dieses Matrix-Spiel aka Unreal Engine mir angeschaut habe. Das sieht gut aus, aber wir haben in den letzten 10, 15 Jahren auch viel geilen anderen Scheiß gesehen. Und bis man auf dieser Ebene ist, dass man so Transformers-like auf die Story scheißen kann, in Anführungsstrichen, um sich optisch und soundtechnisch halt komplett umhauen zu lassen. Ich glaube, die Zeiten sind so langsam vorbei. Deswegen, ich hoffe, das ist eine gute Story. Und ich würde es mir auch echt wünschen, weil ich mag Matrix so per se. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns am Ende überraschen.
Ich hoffe einfach, dass wir nicht nochmal dieses Transformers-Zeitalter mitbekommen. Da habe ich keine Lust drauf. Das will ich nicht.
Ja, nee, will ich auch nicht tatsächlich.
Ich habe ein Hörtrauma davon bekommen. Ein Mittelohr. Hörschaden habe ich davon weggetragen. Bitte kein Transformers mehr. Dankeschön.
Das muss ich ganz kurz einwerfen. Eine Sache, bevor wir können auch gerne gleich das Thema wechseln. Ich war die ganze Zeit von meinen ganz kleinen Boxen im Wohnzimmer, also meine Surround-Anlage, unfassbar überzeugt. Und dann habe ich mir immer mal andere Anlagen angehört und jetzt auch eine etwas günstigere Kanton-Anlage, 5.1. Und ich muss wirklich sagen, wenn du eine große Fläche hast, einen großen Klangkörper, es kommt einfach wirklich nochmal komplett anders rüber. Das muss ich einfach so stehen lassen. Ich mag es natürlich sehr, dass man kleine Boxen hat, die völlig unauffällig sind und man die überall verstecken kann, im Wohnzimmer beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner darüber diskutiert. Will ich mir jetzt 2 Meter Boxen hinstellen ins Wohnzimmer? Ja, nein. Yeah. Ja, nein, vielleicht. und
wenn du Jens heißt, ja.
Yeah. Total. Oder wollte ich dann super gerne mit euch auf jeden Fall nochmal machen, dass wir eben Anfang nächsten Jahres dann in ein Tonstudio gehen, weil ich würde mir tatsächlich dann ganz gerne Anfang nächsten Jahres eine neue Anlage kaufen. Das habe ich damit entschieden.
Bei Ton ist halt das Problem, dass Physik schwer zu umgehen ist.
Auf jeden Fall.
Also da kann kannst du der Tonmeister gerne nochmal korrigieren. Aber
Nein, du hast voll recht. Das war mehr so ein Ja, stimmt, leider.
Ja,
okay. Es wäre schön, wenn es nicht so wäre.
Ich finde, man kann bei Mikrofonen schon ein bisschen was machen, auch was Software angeht, kann man da ein bisschen was rausholen. Mhm. Aber du merkst halt, ob das Mikrofon von einem kleinen iPhone ist oder du halt eine große Membran oder wie auch immer das Ding heißt, eine große Fläche hast, die einfach Umgebung auch aufnehmen kann. Und das ist ein bisschen auch wie bei Kameras. Je mehr Fläche du hast, je mehr Größe und Licht drauf scheint, desto mehr Schärfe, Details und Kontrast und Käsekuchen kannst du da rausholen. Software kommt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Wie? Ich hatte noch nie Käsekuchen aus meiner Kamera.
No, dann hast du noch falsch gekauft.
Die fangen jetzt auch an, ich glaube, Sony war das, eine neue Linsenart zu bauen für Smartphones, die mehr auf Tiefe gehen statt auf Breite. Aber ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Also da muss ich mich noch mal mehr belesen, da kam ich jetzt nicht mehr zu. Ich habe euch ein Foto gepostet, um meine Quatscharie noch mal zu verlängern und euch das Lachen beizubringen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich produziere ja auch Videos für Teufel.
Ja.
Ja.
Für Teufel Audio. Und weil die so ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, bin ich ein ganz großer Freund von denen. Hab mir dann im letzten Jahr eine Teufel-Anlage erarbeitet bei denen und hab das Ding auch im Dezember ungefähr, November, Dezember hingestellt. Als ich das getan habe, musste die ganzen Pakete ausräumen, ich musste alles zusammenbauen, was alleine total geil ist, aber auch irgendwie echt anstrengend.
Mhm.
So, alles hinplatziert, die ganzen Kabel verlegt und Kabel teilweise im Weg rumliegen lassen, einfach nur, damit es erstmal steht und ich Musik anmachen kann, Filme anmachen kann, das erste Mal diesen fetten Sound in der Anlage genießen kann. Ich habe also alles so angeschlossen und in der Mitte so ein Mikrofon hingestellt, was die direkt mitliefern, das mit dem AVR, also mit dem Audio-Video-Receiver verbunden, und dann habe ich den da seine Töne abspielen lassen, damit er sich so anpassen kann. Mega geil.
Mhm.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
Auf mega geil weiß Siri schon mal nicht, okay, was sie antworten soll. Okay?
Schon mal sprachlos, ja, weiter.
Ich weiß nicht genau, was folgende Information euch sagen soll. Aber ich halte sie für erwähnenswert.
Mhm.
Ich habe am Wochenende ein bisschen am Sound rumgespielt und mich plötzlich gewundert, dass irgendwie fehlt der Bass. Und habe festgestellt, das Bild, was ich euch geschickt habe, dass der Bass im roten Kreis eingesteckt ist.
Oh nein.
Nein.
Oh, are you kidding me?
Dann habe ich
die ganze Zeit
den Bass rausgesteckt, in den Subwoofer-Knopf reingepackt, habe das erste Mal Musik mit etwas Bass gehört und dachte, hast ach geweint. So. Ach ja, stimmt. Das soll ja bumsen, wenn der Bass kommt. Und die Anlage selbst hat schon ausreichend geknallt. Ich meine, ihr wart beide bei mir. Wir haben immer beim Filmegucken Bass gehabt. Falls ihr euch erinnert.
Ja.
Wisst ihr, wie das jetzt klingt?
Noch bassiger?
Das ist, als hätte ich noch mal neue Anlage hingestellt. Das ist absolut
Scheiße, Jens.
Das ist, man darf niemandem, ihr müsst mir den Gefallen tun, Leute. Wir sind ja unter uns. Sag niemandem, dass ich das beruflich mache. Das ist nicht mehr witzig.
Oh Mann, ey. Aber das feier ich.
Warte, Jens, lass mich raten, du gehörst zu den Personen, die Bedienungsanleitung nicht lesen.
Nein, doch, es gab ja auch ein Erklärvideo von dem Audio-Video-Receiver, von dem AVR, wo dann gezeigt wurde, wo man das reinstecken soll. Und weil das da relativ eng ist dort und ich den immer wieder vor- und zurückschieben musste, damit ich in das passende Loch stecke, habe ich da wahrscheinlich beim allerletzten Mal, weil ich den Bass musste man nicht anstecken für den Testsound, glaube ich, dass ich dann einfach bloß noch den hinten hab stehen lassen, dachte, ah ja, ungefähr da kommt er reingesteckt, passt.
Oh no.
Okay.
So, weil hat ja reingepasst und also ich habe einfach nicht.
Die Ironie der Geschichte ist, du hast ein Erklärvideo dazu gedreht und es dann falsch angesteckt?
Nein,
okay. Alles klar. Leute, ich bin süchtig. Ja? Ein Thema.
Schon wieder eine neue Kamera.
Nein, also das ist eine andere Sucht. Jan, mein Stativ kommt diese Woche.
Oh Gott. Schon halt. Oh Gott. Nee, lass uns nicht drüber reden.
Okay, meine Sucht. Ja,
ich Tattoos.
Yeah. Richtig, Angelo. Also, ich habe bei Ludwig die Welt mir ein Tattoo stechen lassen. Habe mich bestens mit der Tätowiererin verstanden, die Pauline Herrmann, die auch die Tattoos von Frodo gemacht hat. Ja. Und ich war jetzt am Sonntag wieder bei ihr, anfangs mit der Idee, ein Tattoo zu machen. Jetzt habe ich zwei. Aber ich kann euch sagen, links und rechts beide Hände jeweils ein neues Tattoo zu haben, ist dumm.
Erzähl mal, warum?
Also man ist ein bisschen verhindert, also besonders wenn man Folie alles drumherum wickeln sollte. Ich hatte meine Hürden im Leben auf jeden Fall, aber wie geht ihr mit Sucht um? Ich habe nicht Bock auf noch eins.
Genießen.
Ja, okay. Also nicht noch eins Tattoo? Noch ein Tattoo? Jens, wie geht's bei dir denn? Du hast ja auch ein Riesentattoo. Hast du das Bedürfnis, das zu erweitern?
Ja. Es wird ein Sleeve bei mir. Also der rechte Arm wird komplett zugehackt. Das ist schon klar. Und ich umgehe in Anführungszeichen meine Sucht damit, dass ich mir ganz genau Gedanken mache, was ich drauf haben will. Und dass ich ich habe ja so viele Sachen gefunden, die was Stile angeht, was Farben angeht, was ein großes Problem ist, weil ab nächstes Jahr diverse, fast alle Farben gecancelt werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich gerade in meinem Bekanntenkreis wenig Leute habe, die tätowieren. Das wird aber, Ansage, nächstes Jahr anders werden.
Mhm. Ziehst wieder nach Berlin, meinst du?
Ja, super. Fantastische Idee.
Nein, Leute, das sehe ich.
Der Zug ist abgefahren, ja.
Aber mal, die Frage, warum werden die Farben verboten?
Das ist ein gutes Thema. Tatsächlich habe ich eine freie Podcast-Folge mit der Tätowiererin aufgenommen. Ist ein Testpilot. Ich werde noch einen Podcast starten, das heißt von unterwegs. Aber da kann ich mehr dazu erzählen, wenn es raus ist. Jedenfalls haben wir auch über das Thema gesprochen, warum Farben sozusagen gebannt werden vom Staat. Also zum einen, es gibt keine Studie dazu. Es war einfach so beschlossen tatsächlich vom Staat, dass.
War sie von der EU sogar?
Ja.
Ja, war von der EU.
Von der EU. Und einfach nur auf Vermutung, dass die krebserregend sind, wurden die halt gebannt.
Okay, auf Vermutung. Also
cool. Es gibt keine Studie dazu.
Was ich mich halt mehr frage, wieso Sachen dann überhaupt grundlegend. Weil in Europa muss alles immer erst 3 Millionen Studien vorlegen, um zugelassen zu werden. Und dann, also ich merke das ja, es gibt so einen Zuckerersatzstoff, der irgendwo in Südamerika seit wahrscheinlich Jahrtausenden eingesetzt wird in Kulturen, und in der EU ist der einfach nicht zugelassen, weil Studien fehlen. Deswegen frage ich mich dann immer, wie kann sowas passieren? Ich hatte irgendwie gedacht, keine Ahnung, dass man irgendwie auf einmal die Regeln erhöht, was quasi im Körper erlaubt ist und was nicht. Also dass man, keine Ahnung, so vorher hat man das als das eine angesehen und jetzt hat man das als was anderes angesehen. So anders, Tattoos sind auf jetzt einmal, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich mir fällt jetzt kein Beispiel dafür ein, wie ich das meine, aber deswegen habe ich einfach, also es sind einfach nur die Inhaltsstoffe.
Es sind die Inhaltsstoffe, also wie gesagt, es gibt keine Studie dazu und ist halt gerade auch super fies, weil zum einen, also Corona halt den Tätowierern auch schon die Kunden weggetrieben haben und dann jetzt noch zusätzlich Farbe oder wirklich Farbe verbieten, ist halt super schwierig, weil es gibt einige Tätowierer, die nur mit Farbe tätowieren, so. Mhm. Und dann kann die ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Und da es ja von der EU vorgeschrieben wird, gibt's da halt auch keine Entschädigung oder sowas.
Aber gibt's da irgendwie, Aussichten auf neue Farben? Also keine Ahnung, auf irgendwas Verträglicheres, oder gibt's da einfach nichts auf dem Markt?
Es wird von den Herstellern natürlich geforscht und entwickelt. Es gibt gerade noch nichts auf dem Markt. Also demnach ab Ende dieses Jahres ist es verboten und es ist halt so beschlossen. Es gibt Petitionen, um das zu verhindern, aber erstmal wird das gerade durchgezogen von der EU.
Mhm. Heißt also, ab nächstem Jahr werden erstmal nur
schwarze Farben.
Werden erstmal nur Konturen und das Ausmalen kommt dann irgendwann später. Es ist dann wie dein Arm wird dann wie so ein Malbuch. Und in der Zwischenzeit können deine Kinder drauf malen oder wer auch immer. Mit Filzmalern. Mit
Wachsmalstift.
Ja, mit Wachsmalstift. Und dann, irgendwann wird's dann fertig gemacht, oder?
Das Problem ist, ich habe gerade mal gegoogelt, das nennt sich die sogenannte REACH-Verordnung. Kurz für Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Restriktion von Chemikalien. Und das betrifft circa 4000 Substanzen für Kosmetika, also auch Nagellack und Lippenstifte. Und das Problem ist, dass die Substanzen nicht ausreichend erforscht sind. Deswegen wird ganz oft geschrieben, sie könnten Hautallergien und auch Krebs auslösen, erklärt die Europäische Chemikalienagentur ECHA, also ECHA. Aber um herauszufinden, ob das wirklich schädlich ist, müsste man auf Tierversuche zurückgreifen. Und das wird natürlich an der Stelle auch nicht gemacht, weil wir bei der Verordnung vom Tierwohl unfassbar große Hürden mittlerweile haben. Und deswegen ist man den Weg gegangen, dass man es einfach in Anführungsstrichen verbietet.
Yay.
Also es wird sich auch nicht ändern, so wie es jetzt gerade aussieht.
Bin mir nicht sicher, was das jetzt, also schneiden wir uns damit ins eigene Fleisch oder ist das jetzt gut? ich hab's mit Absicht, ich hab extra nichts gesagt. Aber weil das ist ein ganz schwieriges Feld, das ich jetzt anreiße, aber ich möchte es mal machen. Es ist in den letzten Jahrhunderten unfassbar viel Schlimmes passiert, auch was Menschenversuche und Sonstiges angeht. Dennoch profitieren wir heute von ganz vielen dieser Versuchen, weil sie mal gemacht und aufgeschrieben wurden. Also ganz blöd gesagt, was passiert, wenn ich in Säure fasse? Naja, ich finde es raus, wenn ich in Säure fasse. aber ich muss das ja noch niederschreiben, also lasse ich jemand anderen in Säure fassen. Ob das jetzt mit Gefangenen gemacht wurde oder mit Leuten, die normalerweise ins Exil gehört oder was auch immer, ist mir, das möchte ich weder noch, also das ist einfach nichts, was man innerhalb von einem kleinen Podcast und als Unwissender,
auf die wir hier sind,
besprechen kann. Was aber dennoch Fakt ist, aufgrund dieser ganzen Versuche, die mit Menschen in der Vergangenheit gemacht wurden oder auch mit Tieren, profitieren wir heute davon. Und es muss doch irgendwie, Menschen müssen doch eine Möglichkeit finden, Sachen zu testen, weil sonst würden wir irgendwann aufhören, uns zu entwickeln.
Du.
Oder verstehe ich das falsch?
Ich würde es mal ein bisschen anders fragen. Farbe tätowieren, das gibt's schon seit Jahren. Also klar, es gibt keine Jahrhundertlangzeitstudien, aber bisher.
Aber Raucher gibt es auch schon richtig lange, du.
Ja, aber ja, Raucher, das ist ja auch krebserregend.
Ja, ich glaube, man sollte da wirklich schon so eine Grenze ziehen am Ende. Ich meine, das ist ja was Freiwilliges. Also man sollte durchaus irgendwie von den Konsequenzen oder über die Konsequenzen aufgeklärt werden. Eine meinetwegen unfassbar lange Bürokratie. Ein Formular ausfüllen, was weiß ich. Wir sind in Deutschland, da geht das schon.
Das musst dann, du schon, so
ja,
oder
ja,
so.
Wenn nee, aber ich meine halt, dann verlängerst du das Ganze ja umso besser, wenn es schon was gibt, dann verlängerst du das Ganze halt wirklich nochmal genau. um die
Farbstoffklausel.
Genau, so. Farbstoffklausel, schönes Wort. Und ja, natürlich, klar, wir sind an einem Punkt, wo wir auch, man muss es ja auch in der aktuellen Situation merken, Prost, dass die dass die ganze Medikamentenforschung, dass auch Impfstoffforschung und so weiter auch teilweise schwer ohne Versuche an Lebewesen halt nicht möglich ist und wir uns auf Sachen einfach länger warten müssen. Und ich an sich erstmal grundlegend muss ich sagen, also wenn du über Tierversuche und andere Sachen redest, dann tut's mir leid, das sagen zu müssen, aber da gibt's Sachen, die sind wichtiger als Tattoofarben und zu gucken, ob die schädlich sind oder nicht. Die haben sich noch, also nicht ganz so weit hinten wie Kosmetika anzustellen, aus meiner Sicht. Aber trotzdem ein bisschen weiter hinten, da gibt es wichtigere Sachen, an denen wir forschen müssen. Keine Ahnung, dann machst du halt irgendwelche, wenn du Fangtierquoten hast, dann hast du halt Tierversuchsquoten. Dann darfst du nur so und so viele Tiere pro Jahr halt.
Mhm. Oder halt nach einem bestimmten Maß einfach.
Ja, also ich habe ja früher Theater gespielt und da hat jemanden, wir haben uns ein paar Jahre später mal wieder getroffen und da hat er mir erzählt, dass er halt bei einem großen Chemiekonzern arbeitet und Tierversuche macht. Also der arbeitet halt im Labor und führt Tierversuche durch. Und das klingt jetzt nicht zwingend nach, wir schlachten da ohne Ende Tiere, sondern da gibt's dann noch riesengroße Unterschiede zwischen am Ende, ob du deine Maus hast, da gefühlt gehst du durch wie sonst was, oder ob du halt ich sag jetzt mal, eine Ratte hast, die viel aufwendiger ist, irgendwie. Der kannst du nicht einfach was spritzen, da musst du halt das Verhalten beobachten. Das geht jetzt zu tief in die Materie rein und ich will jetzt gar nicht weder pro noch contra sein bei der ganzen Sache. Nur das, was du auch gesagt hast, Jens, es gibt halt nun leider auch mal Vorteile, sonst würden wir es nicht machen. Deswegen.
Ja.
Deep. Sehr deep
jetzt. Ich fände vielleicht gar nicht, so wie du gerade eben schon angesprochen hast, den Weg fände ich gar nicht schlecht. Unterschreibe ich jetzt 10 Klauseln und wenn es dann für dich in Ordnung ist, dann lass dich halt mit Farbe tätowieren. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der gangbarste Weg irgendwie gewesen. Aber hey, wir werden das alle miterleben. Also mein Tattoo steht auch noch aus. Für mich stand im Vorfeld schon fest, dass es kein Farbtattoo wird, weil farbliche Tattoos ja grün, also da gibt es ja zumindest schon mal tiefgehendere Beweise, dass es bei farblichen Tattoos öfter zu Hautproblemen kommen kann oder zu Allergien, sage ich jetzt mal. Aber wie es jetzt mit Krebs und Co. aussieht, können wir natürlich alle nicht sagen. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde es natürlich schlimm am Ende des Tages, wenn da wieder viele Existenzen dran hängen. Es tut mir auch super, super leid. Aber wir werden es beobachten am Ende des Tages. Werdet ihr dann vorher nochmal ein farbliches Tattoo euch stechen lassen oder ist das keine Option?
Ich glaube, bis dahin ist die Zeit rum, weil jetzt ist Weihnachtszeit. Und da werden viele einfach Ruhe haben. Aber ich muss dir noch ein Bild von mir schicken. Das war ein Schwarz-Weiß-Porträt von mir, was du tätowieren wolltest, oder?
Wow.
Aber nur
auf die linke oder rechte Pubertät?
Ich wollte euch genau das Gleiche sagen. Also ich wollte eigentlich die Ape-Gang von AMC tätowieren. Also wenn du dich als Affe siehst, dann kriegst du dein Tattoo bei mir.
Auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber ich nur, wenn AMC auf 8000 geht, mein Freund. Dann
also ich hab gesagt, wenn
AMC Apes are strong. Apes are
ich habe gesagt, wenn AMC 200 bis 250 Dollar erreicht, dann lass es mir tätowieren. Das ist mein Target. Wir brauchen nicht von 10.000 reden oder so, aber 200, 250 Dollar ist in meinen Augen ein sehr gutes Ziel.
Apes are strong.
Apes wo wäre are strong. Ich denn da?
Apes are strong. Viel.
Wie berechnet man das?
Na, du rechnest die Aktienzahl mal, also die Aktienanzahl mal den Kurs. Den Wert,
genau.
Minus dein Buy-in Average.
Nee, das war bei Bitcoins, war das irgendwie anders. Da hat das nie geklappt, wenn ich das berechnet habe. Diesen Bruchwert hinten hast.
Ja.
Wollen wir ganz kurz über AMC sprechen, wenn wir gerade schon dabei sind?
Auf gar keinen Fall. 200.
Wollen wir über Weihnachten reden? Es steht ja an und die nächste Folge kommt ja nach Weihnachten. Wie feiert ihr denn Weihnachten? Geschenke, Essen, was geht?
Mit meiner AMC-Gang.
Okay, ich komm vorbei, Brody.
Alles klar, Hasel. Tatsächlich mit der Familie. Für uns ist Weihnachten ein Familienfest. Das heißt.
Du nicht nur für dich.
Ja, ich kenne leider, und das muss ich auch an der Stelle sagen, ich habe in meinen Livestreams in den vergangenen Wochen sehr viel gefragt und es feiern sehr viele Menschen alleine zu Hause. Deswegen unterstreiche ich das gerade an der Stelle nochmal. Wir wissen alle selbstverständlich, dass getestet wird, ne, damit es ist halt einfach Safety First. Auch im Umkreis gibt es jetzt gerade sehr viele Corona-Fälle, überall sehr viele Menschen und deswegen Safety First. Aber wir verbringen zumindest Heiligabend und den nächsten Weihnachtsfeiertag, den ersten, verbringen wir mit der Familie und den Rest nehmen wir uns dann frei. Wie ist bei euch?
Das klingt gut. Bei uns ist es immer im kleinen Kreis und es wird täglich getestet, was in Köln sehr, sehr entspannt ist, weil es hier öffentliche, kostenlose, zugängliche Sachen gibt, die du einfach online buchst. Und
gibt es bei uns in Berlin auch.
Ja, bei uns gibt es die aber die ganze Zeit schon.
Ja? Schon bei uns in Berlin auch.
Nein. Ich kann mich erinnern, dass das echt eine Zeit lang schwierig war.
Nein.
Also es war schwer, Tests zu bekommen, aber es war nicht schwer, also Tests im Supermarkt zu bekommen, aber es war nicht schwer, sich irgendwo testen zu lassen.
Echt? Aber waren es aber offizielle, zugängliche Labore? Also, nicht diese Buden, die da jeder plötzlich aufgemacht hat.
Ach so.
Wo die Leute für dich auf das Ding draufhusten und sagen, nee, du hast kein Corona.
Ja, moin, Alter. Ich
meine schon die richtig ordentlich. Nee.
Ja, die richtig ordentlich.
Ja, gut. Okay, da habe ich jetzt nie großen Unterschied gemacht. Also irgendwie, weil so ganz offizielle Teststationen halte ich mich von fern, weil ich weiß, da gehen die Leute hin, die es haben. Um sich testen zu lassen. Ja, ich habe letztens von jemandem gehört, wenn du regelmäßig kostenlosen PCR-Test haben willst, mach ihn an einer offiziellen Stelle, weil du schläfst immer in der Schlange mindestens 15 Minuten mit irgendwelchen Leuten, die es definitiv haben und dann hast du ständig eine rote Warnung und kannst immer wieder hingehen.
Oh, smart.
Ich weiß nicht, ob das richtig
gut mir wert ist. Würde ich jetzt auch sagen.
Einfach M3-Maske und einfach daneben stellen. Einfach an die Warteschlange ranstellen. Nicht einstellen.
Nee, Handy liegen lassen und dann einfach wiederkommen.
Nee, aber wie sieht's bei dir aus, Jan?
Weihnachten dieses Jahr ist, wir hatten überlegt, auch zur Familie meiner Freundin zu fahren. Jetzt ist es halt so, dass es in dem Familienkreis halt auch Leute über 90 gibt. Und bei der ganzen aktuellen Lage haben wir uns dann einfach am Ende gedacht, das ist zu heiß. Und fahren jetzt nicht. Bleiben jetzt hier in Berlin. Wir feiern dann halt hier vor Ort, quasi wir zwei und ihre beiden Geschwister, die auch in Berlin wohnen, feiern wir dann einfach zusammen und wir gucken noch, je nachdem wie die Lage es halt zulässt, kommen dann die Eltern nochmal vorbei, aber sie fahren danach nicht nochmal zu den über 90-Jährigen. So, das ist halt wirklich so von der Reihenfolge nicht so ist, dass wir irgendjemanden das weitertragen und dies dann an die Person weitertragen. Aber ja, die kommen dann für eine Nacht oder so hierher, natürlich klar mit Test, beziehungsweise die Mutter ist ja auch Ärztin, das heißt, da ist ja so oder so Vorsicht, aber deswegen.
Da muss ich dich was fragen. Mhm. Die sind über 90. Mhm. Stell dir vor, die Lage bleibt so wie jetzt. Mhm. Ich kenne sehr viele alte Menschen, die sich dafür entscheiden würden, das Risiko in Kauf zu nehmen, um ihre Familienmitglieder nochmal zu sehen, statt jetzt jahrelang darauf zu warten, an so einem Fest wie beispielsweise Heiligabend wieder alleine zu Hause zu sitzen, um wieder nicht ihre Familie zu sehen, um dann irgendwann anders an anderen Sachen zu sterben.
Also,
wie seht ihr das?
Es ist ein interessanter Punkt. Also es ist ja nicht so, dass sie zum Beispiel ihre Enkel, also nochmal die Enkel, die quasi da in der Gegend wohnen, die wird sie sehen und die sind wahrscheinlich das größere Risiko, weil sie bis kurz vorher in die Schule gehen. Aber es geht einfach darum, dass wir da nicht noch 4 Leute zusätzlich in den Raum stellen wollen. Und wir haben dann auch quasi uns den Plan überlegt, dass sobald die Lage es zulässt, wir wollen dann keine Zeitangaben machen. Wir wollen weder sagen, es ist Ostern, noch es ist Februar oder wann weiß ich, sondern wir wollen einfach quasi sagen, sobald die Lage es zulässt, holen wir zumindest den Teil nach. Und ja, natürlich, klar, aber wir waren auch im Sommer da. Also wir waren jetzt auch, sie hatte vor ein paar Monaten Geburtstag, da waren wir da.
Ah, okay.
Und das war halt in Anführungszeichen der Phase, wo es jetzt so langsam kalt wurde, aber es war noch von den Inzidenzen her in Ordnung. Omikron war noch, glaube ich, nicht mal bekannt. und das ist jetzt nicht so, dass man die Person natürlich nicht sieht, aber also ich verstehe das Ganze, was du sagst. Die eine Person, die halt Ü90 ist, die ist halt auch noch nicht geboostert. Das ist halt, das liegt halt einfach daran, dass die Person unfassbar spät erst überhaupt geimpft wurde. Mit ganz doof, keine Ahnung, dann hat sich ganz lange nicht geweigert, geimpft zu werden, sondern sie war der festen Überzeugung, sie ist geimpft, sie hat's gehabt und alles Mögliche und sie braucht's nicht. So ein bisschen Sturheit, so Altersstuheit. Und dann irgendwann doch dazu bewegt und dann irgendwie zum Hausarzt gegangen und gesagt, ja, wir haben hier jemanden, der ist Ü90, der würde gerne noch geimpft werden. Ja, nee, da müssen sie jetzt hinten einstellen, das Alter ist kein Grund.
Ja, klar.
Ja. Und dann ganz kompliziert in ein Impfzentrum, was wow. In Niedersachsen wohl extrem kompliziert ist. Ich meine, ich war jetzt in, glaube, 3 verschiedenen Impfzentren in Berlin und ich habe selten in Berlin etwas erlebt, was so gut organisiert ist. Mhm. Und es ist schön, da können sie gerne Bürgerämter danach draus machen. das ist unfassbar schlimm und deswegen kommt die Boosterimpfung jetzt erst, quasi kurz vor Weihnachten, was dann natürlich null Schutz bietet. Deswegen ist es für uns in unserem kleinen Kreis hier, ist leider das zweite Weihnachten hintereinander, aber du, ich habe so viele Leute in meinem Umkreis, die sich so kurzfristig eingefangen haben und wir können uns auch einfach beruflich nicht 2 Wochen vorher in Quarantäne begeben. Es geht nicht.
Ich habe ja im Ende Mai Johnson & Johnson bekommen, was mit einem Peaks eine volle Impfung dargestellt hat.
Ja.
Und habe mir Ende Oktober den Booster geholt.
Mhm.
Und jetzt sagt die STIKO, mit meinem Booster wurde ich vollständig geimpft.
Mhm.
Ich brauche also jetzt einen Booster, den ich mir aber jetzt nicht holen kann.
Sondern erst in 5 Monaten.
Sondern erst in 3 Monaten.
Dann habe ich für dich einen ganz heißen Tipp. Zieh zurück nach Berlin. Weil Berlin hat den Booster-Zeitraum jetzt auf 3 Monate verkürzt.
Das ändert nichts daran, dass ich immer noch dann 2 Monate warten muss, bis ich mir wieder den Booster
drücke. Okay, stimmt. Du hast einen Vorteil. Du wohnst in NRW, da reichen 4 Wochen. Du darfst nicht unter 5 Monaten, darf dir keine Booster-Impfung verwehrt werden, solange es mindestens 4 Wochen nach der zweiten Impfung sind.
Was?
Ja, das haben die
steht vor, aber auch nirgendwo.
Doch, das haben die vor 1-2 Wochen gemacht. Da hat das, ich weiß nicht, ob es zurückgenommen wurde oder so, aber NRW hat gesagt, 4 Wochen, also es geht hauptsächlich um Leute, die immunsupprimiert sind. Das heißt also Leute, die halt auch nach 2 Impfungen nahezu keine Antikörper aufgebaut haben, dass die halt nach 4 Wochen die Möglichkeit haben schon wieder. Und das Ganze heißt jetzt nicht, es ist eine Empfehlung, jeder soll sich nach 4 Wochen nochmal impfen lassen, also einmal pro Monat zur Impfe, sondern die Regel sollte schon noch 5-6 Monate bleiben, aber du darfst auch nicht weggeschickt werden, wenn du unter 5 Monaten dahin kommst.
Oh, so wie man ganz oft diese Geschichten hört, dass da ein Tag Unterschied war zu den 5 Monaten und so.
Als ich am Impfzentrum war, letztens war da ein Zettel, wo genau quasi dieser Tag aufgedruckt war, wenn sie vor diesem Tag, nach diesem Tag da waren, kriegen sie heute keine Impfung.
Aber gut organisiert sind sie.
Ja, deswegen, weil da jeder kommen kann und machen, was er will. Nein, Quatsch.
Aber wie sieht's,
ja, wir haben heute einen sehr deutschen Tag, merkt ihr. Ja,
wie sieht's denn bei dir aus, Chung? Was machst du denn zu Weihnachten?
Also ich bin am 24. bei meinen Eltern. Futtern. Also Weihnachten ist für mich immer Futtern. Es gibt keine Geschenke. Ist mir zu materialistisch. Aber Zeit verbringen ist, glaube ich, ein viel wertvolleres Geschenk. Und am 26. hat meine Frau Geburtstag und ich habe Gans bestellt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zubereite. Yeah, aber ich habe 5 Kilo Gans bestellt. Ist das viel? Ist das nicht viel? Weiß ich nicht.
Das ist viel.
Du hast einen Hund.
Ja.
Wow. Aber du kannst auch 2 Tage von essen, vollkommen egal.
Ja, das ist das Ziel, dass ich 2-3 Tage davon noch essen kann.
Naja, 3 Tage.
Wer isst nicht 2-3 Tage von seinem Weihnachtsessen? Ganz ehrlich, nee, jetzt mal ganz ehrlich, also bei uns ist es wirklich so, wenn es Weihnachtsessen gibt, dann ist das so riesig, dass du wirklich noch 1-2 Tage davon isst, weil, also sorry, aber so wenig deutsch sind wir schon, dass wir nicht quasi abgesteckt pro Person vorher abwiegen, wie viel jeder isst und zu essen hat und bloß nicht mehr auf dem Tisch steht, sondern das macht eine Fußballmannschaft satt, auch wenn du da nur zu dritt sitzt.
We need a feast, we need to eat lots.
Nee, yes. Lots, we need what?
Nee. Ey, ich mache das so und auch in meinem Umkreis macht das ganz viele so, aber familiär habe ich das schon mitbekommen, dass man dann ungefähr so viel macht, dass jeder dann ein ordentliches Stück hat.
Ja, also Jens, es gibt so eine Grundsatzregel, die kennst du vielleicht, mehr ist mehr.
Mhm.
Und neu ist immer besser.
Richtig.
Aber das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich so eine deutsche Sache. Das ist Knausrigkeit irgendwie. Jeder kriegt 2 Scheiben von dem Baguette. Ich war jetzt nicht bereit, 2 oder 3 Packungen im Supermarkt zu kaufen, denn ich habe ein Baguette gekauft und das reicht für 4 Leute genau 2 Scheiben jeder. Bitte nicht mehr.
Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ist das vielleicht Nachkriegszeit einfach?
Ich weiß nicht, wie viel da, also man sagt ja den Preußen immer, nicht den Preußen, sondern den Schwaben immer so ein bisschen Knausrigkeit nach. Man sagt auch,
das ist bewiesen.
Okay, gut, wir hatten Schäuble, ne? Aber egal. Ich glaube wirklich, dass, ja, das kann gut sein, dass das so eine Kriegssache ist, aber es ist halt, ich merke das ja, meine Freundin ist ja halb Iranerin und in dem Land ist das so, ich war ja 2-mal unten und wenn du da was isst und du 2 Sekunden von deinem Teller wegguckst, hast du eine komplette neue Portion drauf. Du darfst nicht die Augen von deinem Teller lassen. Der wird dir einfach draufgeschlagen nochmal und das isst du gefälligst. Damit der Teller unnötig leer wird und nochmal was drauf kann. Ich weiß nicht,
beleidigst du gleich die ganze Familienehre und auch den Hund und der im Himmel noch auf dich wartet. Ja, ja.
Genau. Ja. Aber da muss ich ganz kurz ergänzen. Ich war in der letzten Woche im Gaffelhaus.
In Berlin.
Kennt ihr das?
Nein.
Kölsch. Brauhaus-Restaurant mit traditioneller deutscher Küche. Kölsch only. Also es ist wirklich ein Kölner Restaurant quasi gewesen, durch und durch.
In Berlin.
Mhm. Okay. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine unhöfliche Dame erlebt, die uns bedient hat. Noch nie.
Das ist halt
in einem Kölner Restaurant.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ein Kölner Restaurant Leute einstellt, dann sollte man auch aufpassen, dass man keine Berliner einstellt. Also so vom Mundwerk her.
Wir hatten Lust, die leckere deutsche Küche zu genießen und dabei ein paar Kölsch zu trinken. Ihr war aber nicht genug, dass wir pro Kölsch ungefähr 5 Minuten brauchen, sondern sie stand alle 2 Minuten bei uns und hat gesagt, was dauert denn da so lange? Das war der erste Satz und sie dachte, sie wäre lustig. Aber die gingen dann irgendwann so sehr auf den
Unangenehm.
Keks. So, ich hatte noch ein kurzes Telefonat. Da musste ich kurz rausgehen, es war sehr wichtig. Und dann kam ich halt irgendwie 5 Minuten später wieder und habe mein Essen aufgegessen dann. Und dann kommt die hat schon die ganze Zeit immer so komisch geguckt und dann kommt sie so zu mir und sagt so, ja, junge Herr, das hat ganz schön lange gedauert. Hier musste ich ja richtig lange warten gerade auf sie. Und dann dachte ich so, Und dann sie so, ja, wollt ihr noch was trinken? Ich so, ja, ich hätte gerne eine Cola Zero. Ist sie so, wie kein Kölsch? Ich so, ja, ich hätte wirklich gerne Cola, bitte gerade. Und dann schnallt sie so mit der Zunge und habe ich ihr noch, als sie dann gegangen ist, noch hinterhergerufen, ich muss sie auch nichts nochmal bestellen. Da war ich richtig angepisst, da war ich richtig mad. Wenn das Humor war, dann war es definitiv nicht meiner.
Also, es geht halt, ne? Ich erinnere mich an einen meiner ersten Brau-Events auf der Gamescom in Köln, in einem Kölner, ja, wahrscheinlich auch so Bierbrau-Haus. Und ich wusste nicht, wie das hier funktioniert. Da gab es so ein 0,2er Glas, da war Kölsch drin. Mhm. Und als Berliner bist du Pils gewohnt. Das ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen geschmackvoller, sage ich jetzt einfach mal. Das trinkst du nicht so weg. Mhm. Kölsch ist, als hättest du Bier mit Wasser gemischt. Das ist halt einfach leichter. Erstmal keine Kritik, das ist nur eine Erklärung. Das ist leichter und das trinkt man halt so weg. Ja, ja, aber der Typ, der dich da bedient, der die das Essen bringt, der guckt, wo die Gläser leer sind und hat immer neue Gläser bei.
Ja.
Und in dem Moment, wo du quasi bloß noch diesen Anstandszipfel unten drin hast, nimmt er das Glas weg, packt dir neues hin.
Mhm. Ja.
Und ich habe das 3-4 Mal mitgemacht und dachte irgendwann, Digi, ich kann nicht mehr. Bis alle um mich herum mich ausgelacht haben, meinten, du musst schon einen Deckel drauf packen.
Ja,
und dann holt genau. Sogar neues. Mhm. Und das ist halt viel geiler.
Ja.
Also ich habe es halt auch bezahlt, ne, weil ich dachte, ja gut, dann steckst du jetzt halt nicht drin. Aber das ist halt viel geiler als dieses, willst du ein Bier oder
was? Ja. Ich war auch vor Jahren mal auf einem Junggesellenabschied in Köln und dann sind wir halt auch am Ende in einer, wie nennt man das in Köln? Nicht Wirtschaft, nicht Kneipe. Halt.
Brauhaus.
Brauhaus versackt. Und das war halt schon so gefühlt halb Club, halb Dings. Das heißt, also haben die Männers und Mädels auf den Tischen getanzt.
Geil.
Und da sind halt die ganze Zeit nur Leute rumgelaufen und du hast dir ein Bier vom Meter genommen und keiner hat er irgendwie Buch geführt, wer wie viel getrunken hat. Das hat rein auf Vertrauen am Ende basiert.
Wow.
Das heißt, also du bist am Ende einfach hingegangen, hast gesagt, ich habe so viel Bier und du hast bezahlt. Und da war nicht irgendwie hier Tisch, Dings hat so und so viel oder bezahl mal jetzt sofort. Mhm. Du kannst dir was nehmen und die vertrauen da drauf am Ende. Und das hast du in Berlin so nicht. Null.
Schön, dass das jemand anders sagt. Ja. wir hatten mal hier so einen Moment, da haben wir an einer Kneipe gesessen und das war irgendwann im Sommer diesen Jahres und haben da zu viert gesessen und hatten aber 5 Stühle bei uns und auf diesem Stuhl waren dann die ganzen Rucksäcke und sowas und neben uns kam eine riesige Truppe. Keine Ahnung, was das war, Fußballclub oder irgendwas. Nur Dudes, ein paar Mädels dabei und ein riesiger Haufen von Personen, die sich dann alle teilweise aufeinander gesetzt haben und aneinander. Und das war richtig gesellig, richtig geil.
Mhm.
Und einer von denen kam auf uns und meinte, hey, ist vielleicht ein bisschen frech, aber könntet ihr, da ist noch ein Stuhl und da ist noch so eine Mauer, auf der man sitzen könnte. Könnten wir uns 2 von euren Stühlen nehmen, wenn ihr auf der Mauer sitzen könntet? Wir sind so viele Leute und wir, ja klar, warum nicht?
Ja.
Haben denen die Stühle gegeben. Und was haben die gemacht? Haben uns die nächste Runde ausgegeben.
Ah, geil.
Da kam, also das war keine Frage, sondern es ist einfach, das wurde gemacht.
Mm.
Und das ist, das, weil das Kölsch halt auch nichts kostet, ist das mal eben, sind das 3 € oder 3,50 € für die gewesen, dafür, dass der ganze Tisch bei uns plötzlich Kölsch hatte.
Jo.
Und die hatten einfach 2 Sitzplätze mehr und hatten das geselliger.
Mm.
Und das hast du andauernd da gehabt.
So ja. Ja, da ist man als Berliner nun wirklich, glaube sehr, also da erlebst du einfach nichts anderes mehr.
Ja,
als,
das stimmt.
Da ist das schon ein positives Erlebnis, wenn du mal eine freundliche Bedienung hast. Da ist das ein Erlebnis, da würde ich in diesem Podcast drüber reden. Und wenn du, Angelo, schon erzählst, wie schlecht das war, dann muss das wirklich schlecht gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst was einfach einen schlechten Tag gab.
It's ist sehr, sensibel. Sehr happening.
Ja. Ich hatte einen schlechten Tag. Ich hatte keinen schlechten Tag. Ich war.
Tja, müsstest du nach Köln ziehen, da sind sie netter.
Ja.
So, Jungs, bevor wir in komplett Kneipengeschichten noch ausatmen, würde ich hier, wenn es am schönsten ist, Schluss machen und uns und mich bei den Zuhörenden bedanken fürs Zuhören. Ne?
Danke.
Wieder mal eine ganz tolle Folge mit euch.
Es war sehr schön, mir ist sehr warm, waren schöne Stories auf jeden Fall und es hat mir Spaß gemacht.
Ach übrigens, man kann in der Spotify-App jetzt innerhalb einer Podcast-Episode die Podcast-Episoden bewerten, also die den Podcast selbst bewerten. Dann müsst ihr den Podcast öffnen und auf diese 3 lustigen Punkte draufdrücken und da kann man den Show bewerten drücken.
Geil.
Das so. Nur mal so, falls ihr Lust habt, falls euch danach ist, ja. Ich würde das jetzt auch noch so ein bisschen laufen lassen, damit das nicht das allerletzte ist, was wir hier in der, im Podcast sagen. Ja, aber also. Vielleicht, ne, man kann.
Also quasi Podcast Folge 1, 5 Sterne, quasi oben. Podcast Folge 2, 5 Sterne.
Ganz, nicht, die ganze Show kannst du nur bewerten.
Ach so, ich dachte genau. Pro Episode. Ah,
und dann oben ja die drei Punkte raufdrücken, die so, Show bewerten. Also jetzt
einmal alle
auf 5 Sterne, genau.
Damit das nicht das Letzte ist, was wir erzählen. Entschuldigung, ich habe ein Grundstück für uns gefunden.
Geil.
Kauf also ein richtig, richtig schönes Grundstück.
Was?
Kauf es. Ich schicke dir, schick dir den Link. Du musst dich dann nur im Metaverse anmelden und dann gucken wir uns und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an.
Ansonsten, wenn ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt, ihr erreicht uns auf Twitter, Instagram und auf allen anderen Plattformen ebenso. Ja, bleibt nur noch ein freundliches, weihnachtliches Tschüss. Jens, du hast 5 Sterne bewertet.
Ja. Also,
aber es gab nur die Option 5 Sterne, oder?
Genau.
Super. Ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle weihnachtliche Zeit mit der Familie, wenn es geht. Ansonsten mit euren Liebsten. Und wir hören uns nach Weihnachten wieder, ne?
Jo. Machen wir. Feiertag. Bis dann. Passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. System shut down.